Herzlich willkommen zu Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Mein Name ist Julia Beil und ich leite das Karriere- und Management-Team des Handelsblatts. In der Vorbereitung auf diese Folge musste ich an eine Recherche denken, auf die meine Teamkolleginnen und ich uns vergangenes Jahr begeben haben. Und die viel schwieriger werden sollte, als wir uns das vorgestellt hatten. Die Idee? Wir wollten mindestens 5 Top-Managerinnen und Top-Manager finden, also CEOs oder Vorstände, die uns eine Frage beantworteten. Was war Ihr bislang lehrreichster Karrierefehler? Womit wir nicht gerechnet hatten, wir bekamen reihenweise Absagen. Kaum jemand aus den Chefetagen dieses Landes wollte mit uns über seine Fehler sprechen. Viele Wirtschaftsbosse hatten Angst, dass man ihnen kleinste Fehlentscheidungen negativ auslegen könnte. Mich hat das überrascht, schließlich war es uns nicht drum gegangen, hier Deutschlands Wirtschaftselite in die Pfanne zu hauen. Wir wollten zeigen, was sich aus Fehlern lernen lässt. Aber übers Scheitern reden, das schien den Managern Angst zu machen. Warum das mit den Fehlern im Wirtschaftskontext tatsächlich so knifflig sein kann, das erklärt mir gleich mein heutiger Gast. Sie hat an der WHU Otto Beisheim School of Management den Lehrstuhl für Organizational Behavior inne und forscht zu Fehlern. Und sie kennt auch einige Rezepte, mit denen auch Sie den maximalen Lerneffekt aus Ihren Fehlern rausholen, ohne dass Sie dabei das Scheitern zum neuen Normalzustand erklären müssen. Herzlich willkommen, Professorin Miriam Mütel.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Frau Mütel, Sie haben mir schon mal gesagt, Fehler, das ist nicht gleich Fehler. Wo machen Sie denn da den Unterschied?
Oh, wir sprechen ja heute eigentlich in aller Munde über das Thema Fehlerkultur. Und das klingt so ein bisschen so, als könnten wir jetzt alle so die ganze Palette an Fehlern einmal durchexerzieren. Und das wäre total in Ordnung. Aber wir unterscheiden 3 verschiedene Arten von Fehlern. Es gibt vermeidbare Fehler, wie zum Beispiel in Produktionsprozessen, wo wir sicherstellen wollen, dass niemand verletzt wird. Und diese Art von Fehler, die meinen wir nicht, wenn wir über positive Fehlerkulturen sprechen. Es gibt auch unvermeidbare Fehler. Zum Beispiel bei Covid oder jetzt, wo wir so viele geopolitische Herausforderungen haben, da laufen die Dinge alle nicht so, wie wir sie uns vorstellen und wir müssen schnell reagieren. Das ist sehr wichtig momentan, aber auch das ist nicht das, worüber wir reden wollen, wenn wir uns auf positive Fehlerkulturen beziehen, denn die zielen ausschließlich darauf, dass wir eigentlich strategische und intelligente Fehler machen wollen. Das heißt, wir wollen für innovative Produkte, für die Zukunft unserer Unternehmen uns einsetzen, Risiken eingehen und es kann sein, dass wir dabei scheitern. Aber wir reden eigentlich über eine Lernkultur und dem Scheitern von großen Ideen und nicht darüber, dass es jetzt total okay ist, dass wir alle Fehler machen.
Verstehe. Das heißt, worauf wir auch nicht aus sind, wenn wir in Unternehmen eine positive Fehlerkultur etablieren, ist, dass Fehler einfach total gut sind und nicht mehr sanktioniert werden müssen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Naja, an sich, was wir schon wollen, ist, wir wissen aus der Forschung, die Amy Edmondson von der Harvard Business School hat dazu publiziert, dass zwischen 70-90% aller Fehler bestraft werden, obwohl aber nur 2-5% bestrafungswürdig sind.
Oh wow, das ist eine große Diskrepanz.
Ja, wir haben in vielen Unternehmen recht ausgeprägte Sündenbockkulturen. Da ist jeder zufrieden, wenn man geklärt hat, wer schuld ist. Das sieht ja auch auf den ersten Blick so aus, als hätte man eine schnelle Lösung gefunden. Wenn man sagt, da habe ich jemanden gefunden, der ist schuld. Wir sollten uns viel mehr aufs Lernen konzentrieren und sollten herausfinden, was schief gelaufen ist, aber nicht mit der Idee zu bestrafen oder uns auch damit zufrieden zu geben, jemanden zu bestrafen, sondern mit der Idee zu lernen. Und ich glaube, das wäre ein fundamentaler Unterschied zu dem, wie wir es in vielen Unternehmen heute machen.
Ich glaube zu wissen aus einem Vorgespräch, dass Sie auch gar nicht so ein Fan des Begriffes Fehlerkultur sind. Ne? Sie haben einen schönen anderen Begriff mir mal genannt.
Ja, ich muss zugeben, Begriffe wie Fehlerkultur oder wir sollen mutig sein und scheitern oder wir haben die psychologische Sicherheit, dass wir Fehler machen dürfen. Ich finde, selbst wenn man das hört, hat man schon so ein leichtes Unwohlgefühl. Man denkt so ein bisschen, irgendwie glaube ich das nicht.
Weil wir alle nicht gerne Fehler machen, wie auch die CEOs, nach denen wir lange Zeit vergeblich gesucht haben? Oder woher kommt dieses Störgefühl?
Ich glaube, zum einen liegt das daran, dass wir noch keine trennscharfen Begriffe haben. Ich hatte ja versucht zu sagen, dass es drei verschiedene Arten von Fehlern gibt. Wenn wir aber grobschlächtig von Fehlerkultur sprechen, dann klingt das ja so, als wäre jede Art von Fehler jetzt okay. Und ich glaube, das ist das, wo jedem so ein bisschen klar ist, nee, wir können jetzt nicht unaufmerksam sein in unserem Produktionsprozess oder wir können jetzt nicht zulassen, dass irgendwo Schrauben nicht eingebaut werden, zum Beispiel bei Boeing, und dann Fenster im Flugzeug aus der Luft fliegen. Das ist natürlich nicht okay. Ja, Sicherheitsrisiken.
Das heißt, bei Boeing, was war das für eine Art von Fehler?
Das
wenn man
wäre
kategorisiert.
Hoffentlich ein vermeidbarer Fehler gewesen, wenn man entsprechende Qualitätskontrollen, Standards und Prozesse konsequenter durchgeführt hätte. Aber das ist eine Art von Fehler, die will man ganz sicher nicht haben.
Das heißt, das war kein strategischer Fehler?
Nein, das war kein strategischer Fehler. Strategische Fehler, strategische Risiken, da geht es darum, dass Unternehmen innovativ werden, neue Ideen, neue Business Models erarbeiten, in dem Wunsch eigentlich einen kompetitiven Vorteil für das Unternehmen in der Zukunft zu generieren. Und sie wissen, Hand in Hand mit dieser Idee, einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, geht die Gefahr, dass man eventuell das Ziel nicht erreicht. Streng genommen würden wir im Deutschen hier vom Scheitern sprechen und nicht davon, dass es okay ist, Fehler zu machen. Das heißt aber auch, dass wir uns viel mehr aufs Lernen konzentrieren müssen. Ich glaube, wir brauchen keine Fehlerkultur. Wir brauchen eine radikale Lernkultur in Unternehmen. Wir müssen verstehen, dass Lernen über die Zeit wertvoll ist und dass unser Erfolg daran hängt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Haben Sie mal ein Beispiel für so einen strategischen Fehler?
Strategische Fehler in dem Sinne wäre, wenn ich versuche, in ein Produkt zu entwickeln und dort Risiken eingehe, bei dem sich dann rausstellt, dass es am Ende des Tages nicht geklappt hat. Microsoft kann davon ein Lied singen, denn die haben vor einer ganzen Weile einen Bot zur Interaktion damals noch mit Twitter-Usern entwickelt. Der hieß Tay. Was aber passiert ist, Tay wurde gehackt und Tay hat ziemlich üble Sachen gesagt und hat jede Form von diskriminierenden Kommentaren die Palette rauf und runter kommuniziert. Das gab einen riesen Shitstorm für das Unternehmen. Tay musste zurückgezogen werden. Das heißt, hier ist den Entwicklern ein Fehler passiert in der Entwicklung eines neuen Produktes. Aber interessanterweise hat damals der CEO von Microsoft diesem Team eine Nachricht geschrieben hinterher und hat gesagt, ich stehe hinter euch, macht weiter, aber bitte lernt aus euren Fehlern.
Und ist das jetzt ein Beispiel für eine positive Fehlerkultur oder für so eine Lernkultur, wie Sie das eben genannt haben, wie insbesondere dieser CEO damit umgegangen ist?
Ja, ich glaube, in dem Fall, Satya Nadella, der immer noch dort ist und der auch an vielen anderen Stellen, gerade erst Ende letzten Jahres, auch eigene Managementfehler zugegeben, hat davon berichtet, dass die Entscheidung, keine Handys mehr zu produzieren für Microsoft, obwohl es viele Fakten damals dafür gegeben hat, dass man das tun sollte, im Nachhinein, von heute aus betrachtet, ein strategischer Fehler gewesen sei. Und ich denke, CEOs, die in aller Öffentlichkeit zu ihren Fehlern stehen und sagen, damals hat das für uns Sinn gemacht, heute wissen wir es besser, oder der einfach auch hinter seinem Team steht und sagt, wir haben mit Tay versucht, das beste Produkt für den Markt available zu machen, zugänglich zu machen. Es hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns vorgenommen haben. Aber ich trage die Verantwortung dafür. Ich stehe hinter euch. Ich möchte, dass ihr lernt, aber ihr sollt wissen, dass ihr mein vollstes Vertrauen habt. Ich denke, das ist eigentlich die Antwort, die sich jeder erhoffen würde, dass man erkennt, dass die Intentionen positiv waren, dass man schon nicht geschlampt hat auf dem Weg dorthin. Ja, also Nachlässigkeiten können wir natürlich auch heute nicht akzeptieren. Aber wenn wir sehen, das Team hat gut gearbeitet, das Team hat versucht, alle Sicherheitslücken zu schließen, es hat nicht ganz geklappt. Wenn man dann sieht, dass die Verantwortung von der Führungskraft auch geteilt wird und ich nicht gegen die Wand genagelt werde, ich glaube, das ist ein Unterschied. Wir haben häufig, gerade auch in Deutschland, leider eher die Situation, dass ich als Mitarbeiter denke, jetzt bin ich fällig. Ja, und jetzt verliere ich meinen Job, dann sind alle zufrieden, aber ich habe eigentlich gar nichts getan. Ich habe versucht, so professionell wie möglich meinen Job zu machen, aber trotzdem muss jemand, wie wir so gern sagen, die politische Verantwortung dafür übernehmen.
Das, was Sie eben geschildert haben über Satya Nadella, ist ja eigentlich genau das, was wir uns für unsere Geschichte vorgestellt hatten. Ich hatte es eingangs gesagt, wir hatten uns gewünscht, CEOs zu finden, die mit einer solchen Haltung an Fehler rangehen und sagen, hey ja, das war ein Fehler, ich habe ihn vielleicht sogar bewusst gemacht und heute weiß ich es besser. Warum glauben Sie, fällt das vielen ganz offensichtlich so schwer? Ich möchte kurz trotzdem disclaimern, dass wir noch CEOs gefunden haben, die mit uns darüber gesprochen haben. Aber wie gesagt, es hat viel länger gedauert. Weshalb ist das so ein schmerz- oder angstbehaftetes Thema bei vielen Managern gerade?
Ich glaube, und da hilft eine Studie, die EY 2023 veröffentlicht hat, zur Fehlerkultur in Deutschland. Da sagen knapp 70% der Führungskräfte, dass sie Karrierenachteile befürchten. Und über 50% der Führungskräfte haben Angst, ihren Job zu verlieren. Ich glaube, und das bestätigt diese Studie und auch andere, dass sich alle darüber bewusst sind, wie wichtig eine positive Fehlerkultur ist. Der Standort Deutschland kann sich nur in Zukunft auch behaupten, wenn wir innovativer werden, wenn wir mehr Risiken eingehen. Das heißt, alle Manager und CEOs werden wahrscheinlich dem zustimmen. Es ist sehr wichtig, dass wir die Fehlerkultur fördern. Aber wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht in der Politik. Wir haben sie nicht in Unternehmen. Das heißt, diese Befürchtung, die Angst aus meiner Sicht, ist real. Ich glaube, die hat gar nicht so sehr mit der Persönlichkeit des Einzelnen zu tun, sondern vielmehr mit der doch recht realistischen Einschätzung, dass wenn man Fehler macht und das rauskommt, Köpfe rollen werden. Das heißt,
auch bei strategischen Fehlern, weil wenn jetzt Köpfe bei Boeing beispielsweise rollen für ein Jahr, wie wir ihn jetzt einfach mal ferndiagnostiziert haben, einen vermeidbaren Fehler, dann ist das ja durchaus nachvollziehbar für eine breite Öffentlichkeit, würde ich meinen.
Ja, aber ich glaube, dass wir in der Wirtschaft und auch in unserem politischen System uns wie so eine Art Erfolgstheater geschaffen haben.
Was meinen
Sie? Wir glauben, dass unsere Führungskräfte alle erfolgreich sind. Man wird befördert, weil man erfolgreich war in der Vergangenheit. Unsere Assoziation mit Führungskräften, die wir bewundern würden, ist die des Erfolges. Bei uns läuft es sogar andersrum. Wir bewundern Leute nachträglich, weil sie so große Erfolge gefeiert haben. Das heißt, es sieht für uns so aus, als wäre das Verständnis von hervorragender Führung gleich dem Fakt, dass man Erfolg hat. Und das führt häufig zu einer Situation, in der man dann als Führungskraft auch das Gefühl hat, gerade wenn ich noch weitere Ambitionen habe und entweder weiter aufsteigen möchte oder ich habe die Ambition, länger an der Spitze zu bleiben, dann muss ich zusehen, dass ich erfolgreich bin. Und da ist das natürlich nicht zuträglich, wenn ich jetzt losgehe und offen und in aller Breite meine Fehler der Vergangenheit oder vielleicht auch eventuelle Fehler, die sich in Zukunft zeigen könnten, proaktiv zu diskutieren. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit.
Ich nehme wahr, dass Sie oft sagen, wir in Deutschland sind noch nicht so weit. Wir in Deutschland haben keine positive Fehlerkultur. Sind andere Länder da weiter? Können wir von anderswo da vielleicht lernen aus unseren eigenen Fehlern bezüglich unserer Fehlerkultur?
Das ist denkbar. Der Klassiker wären hier natürlich die Vereinigten Staaten. Ich dachte es mir gucken, fast. Die immer besungen werden für ihre Fehlerkultur. Ich glaube, das ist auch nicht überall und in allen Facetten richtig, denn Erfolgstheater gibt es in den USA auch zu Genüge. Mhm. Und man sieht, dass die beiden nicht zwangsweise Hand in Hand gehen. Ich beziehe mich hier auf Deutschland, weil ich glaube, dass wir hier sehen, dass wir auf verschiedenen Ebenen miteinander arbeiten müssen. Wir haben immer das Gefühl, und wir sehen das in verschiedenen Studien, dass ein einzelner Manager oder einzelne Managerin der Meinung ist, ich kann eigentlich offen und ehrlich kommunizieren, ich rede auch offen über Fehler, mit meinem Team läuft alles super, aber nach oben hin habe ich das Gefühl, ich muss mich verstellen, Erfolgstheater, da ist jede Menge Politik mit im Spiel, da muss ich mich anpassen. Aber interessanterweise denkt das jede Führungskraft auf jeder Ebene. Das heißt, jeder, der nach unten schaut, denkt, ich mache das doch eigentlich ganz gut. Und jeder, der nach oben schaut, denkt, die da oben, die machen das aber nicht so gut. Und wir sehen, dass jeder die Vorstellung hat, auch getrieben zu sein und sich zu wünschen, dass wir ehrlicher kommunizieren. Wir aber immer noch in einer Welt leben, die wir auch selbst kreiert haben, in der das Erfolgstheater permanent sich eigentlich durch alle Ebenen zieht und wir immer wieder das Gefühl haben, wir müssen eigentlich schauspielern, wir müssen Rollen erfüllen, wir müssen anderen das liefern, was sie vermeintlich von uns erwarten, um Erfolg zu haben.
Und dieses Erfolgstheater, wo manifestiert sich das? Sie sagten eben, wir sehen das auch in der Politik, dass da mit Fehlern nicht positiv umgegangen wird. Haben Sie dafür noch ein Beispiel?
Ich glaube, aber ich bin jetzt keine Politikwissenschaftlerin.
Es geht auch ein Wirtschaftsbeispiel, selbstverständlich.
Ich würde mich vielleicht dort eher auf die Wirtschaft beziehen. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Das andere sind nur meine Wahrnehmungen aus meiner Perspektive, wie vielleicht Politik funktioniert und wie auch Politiker über die Kultur in ihrer Welt selber sprechen. Und da habe ich das Gefühl, dass doch viele, die selbst aktive Politiker sind, zugeben, dass sie leiden unter einer Sündenbockkultur in der Politik. Aber was die Wirtschaft angeht, finde ich, dieses Erfolgstheater, das sieht man immer dann, wenn es um Ergebnispräsentationen geht. Mhm. Und da merkt man, wieso die Teams, die präsentieren sollen, die wollen alle natürlich maximalen Erfolg ausstrahlen. Und dann fangen die an, so kleine Tricks zu verwenden. Ja, wir sprechen da zum Beispiel von Voodoo-Kennzahlen. Eine Voodoo-Kennzahl ist eine Performance-Kennzahl, die man selber erfunden hat. Die verwendet niemand anders, aber sie sieht unglaublich gut aus.
Das müssen Sie mir jetzt ein bisschen genauer erklären. Was ist eine Voodoo-Kennzahl?
Eine Voodoo-Kennzahl ist letztlich, wenn man seine Ergebnisse präsentiert, dann will man ja auch Zahlen mitbringen. Jedes Unternehmen hat bestimmte Erfolgskennzahlen, die so Standard sind. Die muss man zumindest zum Teil natürlich auch berichten. Aber man lässt sich dann einfach noch weitere einfallen. Also ich messe dann zum Beispiel, wie viele Menschen sich meine Homepage angesehen haben. Mhm. Dabei ist das gar nicht so relevant, wie viele Leute sich die Homepage angesehen haben, sondern es ist eigentlich relevant, wie viele Kunden mein Produkt gekauft haben. Aber weil ich weiß, dass unsäglich viele Leute zumindest bei diesem ersten Schritt mit dabei waren, berichte ich diese Zahl, weil ich glaube, damit kann ich die Leute halt ein bisschen blenden. Denn ich weiß, dass meine Verkaufszahlen jetzt nicht so super waren. Das nächste, was ich machen kann, ist, ich kann quasi so Beauty-Metriken nehmen. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss so 5 Sachen reporten, dann picke ich mir die raus, bei der ich wirklich gut aussehe. Also ich weiß zum Beispiel, in einem anderen Szenario, ich habe wahnsinnig viel Umsatz gemacht, aber wenig Profit. Das heißt, ich versuche einfach nur den Umsatz zu kommunizieren, weil der unglaublich hoch ist. Und Profit lasse ich so ein bisschen unter den Tisch fallen.
Clever. Und dann, kennen wir, glaube ich, alle. So von anderen,
ja,
natürlich.
Ne? Das selbstverständlich. Und dann kann man noch losgehen und ist, ja, man sagen, so eine leichte kosmetische Behandlung. Das heißt, ich schaue noch mal, was ich alles kreativ mit einrechnen kann. Und vielleicht habe ich mit dem Kunden zwar 3-mal gesprochen, aber gekauft hat er noch nichts. Aber ich bin mir total sicher, dass der morgen was kaufen wird. Also rechne ich den schon mal mit rein. Mhm. Und als letzten Schritt brauche ich dann nur noch jemanden, der mir so eine richtig schicke Präsentation baut. und so eine Art Magier, der das Ganze dann vorstellt. Also jemand, der total charmant dabei ist und so eine wunderschöne Story erzählt. Und dann, das kennen bestimmt auch alle ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man so eine Präsentation beendet hat, dann ist so eine Sekunde der Stille. Das ist so die Sekunde, in der derjenige, der vorgetragen hat, sich fragt, ob jetzt jemand kommt und die eine Frage stellt, die das ganze Kartenhaus zum Zusammenfallen bringt, oder ob man davon kommt. Die Projektmitarbeiter, die sitzen da und die zittern alle, weil die sich denken, es läuft so mies, wenn wir ehrlich sind. Ja, und gleich gibt's richtig Ärger. Und erstaunlicherweise passiert nichts. Ja, Top-Management ist total zufrieden. Ja, die bräuchten nur eine einzige Frage, zum Beispiel nach dem Profit, damit man sehen kann, dass das alles einfach nur hohler Schein ist. Aber die Frage kommt nicht.
Und interessanterweise, wieso kommt diese Frage nicht?
Weil es für uns alle, und das ist dieses letztlich auch der Fallstrick dieses Erfolgstheaters, wir gewöhnen uns irgendwann dran. Wir wollen irgendwann einfach nur noch Konsumenten guter Nachrichten sein. Mhm. Man sagt ja auch immer, die Nachrichten werden immer positiver, ja, von einem Level zum nächsten, dass sie nach oben gespült werden. Und das heißt, wenn man nicht kritisch nachfragt, und das ist vielleicht so das Unerwartete dabei, wenn man nicht nachfragt, glauben Mitarbeiter, das sei ein Auftrag dazu, nur noch Positives zu kommunizieren. Mhm. Das heißt, dieses Challengen auch und das Nachfragen zu zeigen, dass man die Situation beurteilen kann, aber auch, dass man ein Gespräch haben möchte, das ist halt Teil der Führungsaufgabe.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es ja nicht wünschenswert, dass es so läuft, wie Sie das eben skizziert haben, oder? Dass wir alle nur noch unsere Voodoo-Kennzahlen und KPIs, die vorher einer kleinen Beauty-Behandlung unterzogen worden sind, vorstellen. Sondern wir wünschen uns ja eigentlich was anderes. Aber was ist das? Also ist es wünschenswert aus Unternehmenssicht, dass Mitarbeitende in solchen Vorträgen beispielsweise darüber reden, was schiefgelaufen ist, während sie ein Produkt entwickelt haben oder wo sie überhaupt nicht weitergekommen sind? Oder was ist das Szenario, das besser wäre sozusagen?
Ich glaube, dass das, was so allgemein unter Fuck-up-Nights verstanden wird, also so Talks, in denen man über das eigene Scheitern spricht, ich glaube, die sind dazu gedacht, überhaupt ein Gespräch über ein mögliches Scheitern zu ermöglichen, also zu zeigen, wir haben erfolgreiche Manager in unserem Unternehmen, bei denen lief auch nicht immer alles glatt. Aus meiner Sicht ist das aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber man kann auch leicht immer noch im Erfolgstheater leben und hübsche Geschichten über einen Mini-Augenblick im eigenen Leben erzählen, in dem man mal gescheitert ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist hilfreich, aber nicht ausreichend, um eine Kultur der Ehrlichkeit zu schaffen. Mhm. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, da müsste man da anders rangehen. Da müsste man diese drei Arten von Fehlern, über die ich gesprochen habe, müsste man sich mit jedem Einzelnen beschäftigen. Und für jeden wäre die Antwort anders, was der richtige Weg ist, damit umzugehen. Das heißt, im allerersten Schritt müsste ich mir bewusst sein, über was für eine Art von Fehler rede ich. Und dann kann ich Antworten darauf finden, wie ich die entsprechende Kultur schaffe, die mir vermittelt, dass wir hier eine Kultur der Ehrlichkeit haben und wirklich über das reden wollen, was notwendig ist, um aus den Fehlern zu lernen.
Sie sagten eben, das sei Führungsaufgabe, so eine Kultur zu schaffen. Was bedeutet das konkret? Wer ist dafür zuständig, sowas im Unternehmen zu verankern? Ist das wieder der Vorstand, die Geschäftsführung? Sind das die mittleren Führungskräfte? Wer sorgt dafür, dass Mitarbeitende sich wohler damit fühlen, Fehler zuzugeben oder auch Führungskräfte?
Ich glaube, an sich ist es quasi für jede Art von Führungskraft eine Top-Down-Bringschuld. Denn wir haben als Führungskräfte viel zu lang Kulturen aufgebaut, die einem Erfolgstheater zudienlich waren, in dem wir lieber nicht genau wissen wollten, wo Dinge schiefgehen, in denen wir auch Dinge unter den Teppich gekehrt haben. Würden wir das ernst meinen mit einer Kultur der Ehrlichkeit, wäre das nahezu revolutionär. Mhm. Und ich glaube, dass in solchen Situationen kann man als Führungskraft quasi losgehen und kann sagen, ich glaube daran, dass wir uns ändern sollten. Ich glaube, dass wir eine Kultur der Ehrlichkeit brauchen und ich möchte das gern in meinem Bereich implementieren. Was dann passiert ist, man muss dann auch damit leben. Also jeder Einzelne testet quasi die Führungskraft. Okay, meine Führungskraft hat jetzt gesagt, sie möchte eine Kultur der Ehrlichkeit. Okay, und wir haben jetzt so ein Projekt-Review. Und dann gehe ich los und achte auf zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich denn, dass meine Führungskraft die richtigen Fragen stellt? Mhm. Ja, ich beurteile, ob meine Führungskraft das ernst meint, anhand der Frage, ob ich denke, dass sie wirklich die Fragen stellt, gerade unangenehme. Wir haben häufig so No-Go-Areas, Themen, über die wir lieber nicht sprechen.
Ja, beispielsweise?
Beispielsweise, also wenn wir zum Beispiel in Fehlern in Krankenhäusern, wenn wir darüber reden, das hat natürlich gravierende Auswirkungen und alle Krankenhäuser haben auch ein sehr ausgeprägtes Fehlermanagementsystem. Mhm. Und ein Teil der Diskussion, die Krankenhäuser haben müssen, ist die Überlastung und Übermüdung ihrer Führungskräfte. Und natürlich ist das eine schwierige Diskussion. Denn es gibt nicht genug Ressourcen in Krankenhäusern, um es zu ermöglichen, dass jeder Arzt pünktlich nach Hause gehen und sich ausruhen kann und ausgeschlafen ist. Das heißt, da kommen so Systemfragen auf, die uns nicht gefallen, wenn wir über unser Gesundheitssystem sprechen. Andererseits müssten wir auch darüber reden, dass es viele Chefärzte gibt, die als Koryphäen angesehen werden und die Angst davor haben könnten und das zum Teil auch haben, was passiert, wenn sie zugeben müssten, dass sie einen Fehler machen. Das heißt, die Statusunterschiede in einem Operationssaal können dazu führen, dass jemand, der ganz neu ist als Assistenzarzt, das sieht, dass der Chefarzt in die falsche Richtung geht, aber sich dann hoffentlich auch traut, den Chefarzt aufzuhalten. Ja, und dazwischen spielt so die Musik, zwischen den Fragen des Systems, die wir uns nicht stellen wollen, weil wir ehrlicherweise nicht wirklich die Antworten hören wollen oder nicht implementieren wollen, und dem Individuum auf der anderen Seite, das eventuell sich mit Fragestellungen des eigenen Egos und des Selbstverständnisses auseinandersetzen muss. Und die beiden Dinge dazwischen spielt eigentlich bei vermeidbaren Fehlern immer die Musik. Und es gibt viele Themen, wo die Harmonie etwas besser funktioniert, wenn man sie nicht diskutiert.
Wäre es dann in dem Szenario, das Sie eben beschrieben haben, die Verantwortung des Assistenzarztes, der von außen reinkommt und da sieht, oh, mein Chefarzt läuft aber wirklich gerade in eine ganz falsche Richtung und ist total übermüdet. Würden Sie so weit gehen, dass er das dann sagen muss? Oder ist es eine Aufgabe des Krankenhausmanagements wiederum, eine Kultur zu schaffen, in der er das auch sagen kann?
Für mich ist Kulturwandel Teamwork. Also jeder Einzelne, also die Antwort bei jedem wäre ja. Also ja zum Assistenzarzt, ja zum Chefarzt und ja zum Krankenhaus, aber auch alle zusammen. Also einer reicht nicht. Und ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht. Denn wir brauchen alle, die gemeinschaftlich wirklich dorthin gehen wollen. Also wenn wir uns wirklich eine positive Fehlerkultur verschreiben wollen, dann wird das im gewissen Sinne schmerzhaft. Wir werden über unser Selbstverständnis reden müssen. Wir werden über Prozesse oder auch Systeme reden müssen, wo wir lieber nicht rangehen wollen. Und ich glaube aber, wenn wir es schaffen, das quasi zu orchestrieren, also ein Momentum zu schaffen, in dem der Assistenzarzt und das Krankenhaus und der Chefarzt gleichzeitig in diese Richtung gehen und sich entwickeln, dann ist es möglich. Aber ich glaube auch, dass wir momentan von dem, was man als Fehlerkultur verstehen würde, Lichtjahre entfernt sind.
Ich wollte Sie gerade als nächstes fragen, jetzt haben Sie die Antwort schon ein bisschen vorweggenommen. Wie ist es denn um die positive Fehlerkultur in deutschen Unternehmen so bestellt? Sie kriegen da ja viel mit. Aber Lichtjahre entfernt klingt für mich jetzt erstmal nicht so gut.
Also ich glaube, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, bis wir dort angelangt sind. In dieser Studie von EY, von der ich vorhin erzählt habe, da ist eigentlich bei rausgekommen, dass Führungskräfte bis hin zu 80% ihrer eigenen Fehler verschweigen. Und ich glaube, dieses Erfolgstheater, von dem ich erzählt habe, das hat eine Schattenseite. Denn wenn man immer erfolgreich sein möchte, dann verschleiert man ja all die Dinge, die nicht gut funktionieren. Und irgendwann kocht der Kessel halt über. Also irgendwann kann man das nicht mehr verschleiern, wenn es nicht gut läuft. Denn wenn ich immer Erfolg habe, obwohl es nicht gut läuft, dann führe ich nie die Gespräche und Konversationen, die ich eigentlich haben sollte. Das heißt, irgendwann habe ich mal ein echtes Problem. Und entweder fange ich dann an und denke darüber nach, zu betrügen. Da wären wir dann so ein bisschen beim Dieselskandal. Mhm. Ja. Oder ich müsste halt zugeben, dass ich es absolut nicht hingekriegt habe. Mhm. Und da sehen wir, dass die meisten Unternehmen halt dann Sündenbocke finden. Dann ist jemand schuld. Das heißt, die Menschen, die eigentlich Fehler zugeben sollten, wissen, wenn sie das jetzt tun, dann qualifizieren sie sich eigentlich dafür. Ja? Also wer ist der Erste? Der Assistenzarzt, der Chefarzt oder das Krankenhaus? Ja? Und jeder sitzt da und wartet auf den anderen. Ja, man wartet so und denkt sich so, okay, zuckt wer anders? Nein, okay, ich bin's nicht. Ja, und jeder denkt auch, dass die andere Seite anfangen sollte. Ja, also ich bin gern bereit mitzumachen, wenn ich von der anderen Seite sehe, dass sich da was tut. Aber ich bin ganz sicher nicht der Erste, denn dann rollt mein Kopf. Und solange die Mehrheit der Überzeugung ist und das auch real ist, dass der Erste, der zuckt und etwas zugibt, auch der Erste ist, der gehen darf, haben wir einfach ein großes Problem mit der Fehlerkultur.
Das ist ja ein totales Dilemma, in dem wir alle da irgendwie stecken, wenn Sie sagen, es hilft uns eigentlich auch in unserer persönlichen Karriere weiterzukommen und erfolgreich zu sein und vielleicht aufzusteigen oder wo auch immer die Karriereziele liegen, wenn wir diese strategischen Fehler zumindest machen. Was können Sie da für einen Ratschlag geben, wenn ich jetzt beispielsweise mir vorgenommen habe, ich möchte eine Managementkarriere machen? Wie kann ich dann meine Fehler so strategisch machen, dass ich dieses Ziel auch erreiche?
Also ich glaube, Good News ist, dass die Firmen nahezu verzweifelt auf der Suche sind nach den Führungskräften, die eine positive Fehlerkultur tatsächlich herstellen können. Und da sind sich alle Unternehmen einig. Ja, wir wissen, wir müssen eine positive Fehlerkultur entwickeln und implementieren oder wir werden abgehängt werden. Und
weil sonst keiner sich mehr traut, mutige neue Ideen zu äußern oder Innovationen zu schaffen oder warum?
Ja, wenn ich weiß, dass ich für Fehler oder Misserfolge auch bestraft werde, dann setze ich meine Ziele natürlich ganz strategisch. Ja, und ich bin mir sicher, da kann sich jeder drin wiederfinden. Ja, wenn ich dann jedes Jahr mit meiner Führungskraft Ziele definiere, ja, dann definiere ich die so, dass ich die eigentlich ganz locker erreichen kann. Ja, tue aber so, als wäre das wahnsinnig schwierig und ich muss mich richtig reinhängen, damit das auch gut läuft.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Das heißt, ich tue so, als wäre es ein Stretch-Goal, was man ja eigentlich haben soll. Ziele, die uns motivieren, über uns hinauszuwachsen. Aber eigentlich spiele ich nur auf sicher. Wenn jeder auf sicher spielt, dann ist das strategische Risiko, was wir eingehen, auf absolutem Minimalniveau. Was wir aber brauchen, und ich denke, das ist der Grund, warum in vielen Unternehmen wird momentan auf Mut gesetzt. Ja, oder interessanterweise, wir nehmen dann immer englische Begriffe, wenn wir das sagen, Courage und Boldness sind da so die Buzzwords, die da so benutzt werden. Und ich denke mir immer, das ist problematisch. Also wir wollen, dass Führungskräfte mehr Risiken eingehen. Da bin ich total dabei. Aber wenn wir sagen, wir wollen, dass sie mutig sind, mutig ist jemand, der Angst hat. Also Mut ist definiert als das Überwinden von Angst. Also das bedeutet, ja, wenn ich richtig viel Angst habe und es dann trotzdem mache, dann bin ich ein mutiger Manager. In dem System von heute kann man aber auch sagen, ich bin ein dummer Manager. Ja, denn wahrscheinlich ist meine Karriere dann hin. Also ich kann mich opfern und sagen, ich tue das für mein Unternehmen. Da kommen dann so Begriffe wie Purpose ins Spiel, warum ich mich vielleicht opfern sollte. Das heißt aber auch, dass Manager, die realistisch einschätzen, was mit ihnen passiert, wenn sie jetzt keine strategischen Risiken eingehen, die sind dann nicht mutig. Was sind die dann? Die sind dann Feiglinge. Also wie wir es auch drehen, ich finde, wir haben ein Problem mit dem Begriff des Mutes. Was wir stattdessen brauchen, ist, wir brauchen weniger Angst. Und da können wir ansetzen, wenn wir verstehen wollen, wie man eine positive Fehlerkultur gestalten kann.
Das nehme ich auf jeden Fall mit, weniger Angst. Ich hatte eigentlich auch immer ein sehr positives Verhältnis zu dem Begriff Mut, aber wenn ich so drüber nachdenke, waren auch viele Entscheidungen von mir, die ich heute als mutig bezeichnen würde, eigentlich ein Überwinden von Angst. Ich habe es noch nie so betrachtet. Mögen Sie mir zum Abschluss einmal verraten, ob es in Ihrer Karriere mal einen Fehler gegeben hat, wo Sie heute sagen, da bin ich froh, dass ich den gemacht habe, den teile ich auch gerne, weil daraus habe ich gelernt, vielleicht war es sogar ein strategischer Fehler.
Ich glaube, was ich Ihnen sagen kann, ist, als ich mich für eine wissenschaftliche Karriere entschieden habe, da habe ich nicht gewusst, dass ich mich, also das Scheitern einfach Teil meines Lebensentwurfs werden würde. In unserer Welt gibt es eine ungefähr 5% Chance, in den Zeitschriften weltweit zu veröffentlichen, in denen wir gern veröffentlichen wollen. Das heißt, mein ganzes Leben besteht aus strategischen Risiken, die ich eingehe, aus Experimenten, die wir als Forschern durchführen, immer mit dem Ziel, so schnell und so effektiv wie möglich zu scheitern. Also der Begriff, den Julian Birkinshaw geprägt hat, Return on Failure. Ja, wie lang brauche ich von meinem Scheitern heute bis zu meinem Happy End? Mhm. In meiner Welt ist das dann die Publikation in den führenden Top-Journals. Ja, in jeder der Welten Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer ist das der Augenblick, in dem man dann den Erfolg hat. Und die Frage, wie kreiere ich und manage ich diese Reise von einem Scheitern, das ich nicht verhindern kann, weil ich strategische Risiken eingehen muss, bis zu dem Augenblick meines Happy Endes und dem meines Unternehmens. Ja, das habe ich gelernt, ist für mich der Kern meines Erfolges, ob und wie ich diese Reise für mich und mein Team gestalte. Das habe ich vorher nicht gewusst, aber da wusste ich auch noch nicht, dass Scheitern eigentlich ein Kernbestandteil meines beruflichen Lebens werden würde.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort hätte es überhaupt nicht geben können für diese Podcast-Aufnahme. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Mütel, für dieses Interview.
Gern geschehen.
Und das war's für heute mit Rethink Work. Wenn Sie sich für die Recherche interessieren, von der ich eingangs erzählt habe, nämlich den Top-Managerinnen und Top-Managern, die von ihren größten Karrierefehlern berichten, wir haben am Ende noch welche gefunden, dann finden Sie den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.